Auch wenn jetzt noch nicht alle aus der Pause zurückgekehrt sind, wir machen jetzt weiter. Ich hoffe, dass das Hören des Gesprächs in diesem Raum die anderen dazu veranlasst, dann noch zu kommen. Und wir haben uns überlegt, weil ja vorhin aufgrund der großen Einzeldiskussion die Podiumsdiskussion ausgefallen ist, dass wir zumindest noch eine Überleitung machen wollen von dem letzten zu dem jetzigen Panel. Und ich übergebe jetzt mal der Heike noch mal kurz das Wort.
Ja, wir sind jetzt im Übergang also zwischen dem urbanen und dem digitalen Raum und ich wollte noch mal ganz kurz rekapitulieren, was man vielleicht so als neue Aspekte mitnehmen kann in das Panel zum digitalen Raum. Wir haben heute Morgen sehr viele künstlerische Projekte kennengelernt und uns da über diese Praxen dann auch beschäftigt mit zum Beispiel Themen von Nachhaltigkeit, Wirksamkeit, wobei wir dann auf neben dem räumlichen Aspekt, also wo wir uns befinden im öffentlichen Raum, zu dem zeitlichen, temporären Aspekt von Interventionen kamen. Dann sind wir weitergeschritten den Akteuren, die eigentlich mit diesen Interventionen dann zu tun haben. Und Eva Hollig hatte sehr schön unterstrichen, was das Publikum eigentlich für eine Rolle spielt. Und da möchte ich jetzt eigentlich auch schon den kleinen Bogen schließen und nochmal so eine Sicht von mir, die immer stärker wurde im Verlauf des Vormittages, in den Raum werfen, wie stark doch jetzt die Aufmerksamkeitsökonomien rausgekommen sind in den verschiedenen Projekten, wie wichtig das ist und dass dann natürlich die städtische Öffentlichkeit nochmal eine ganz andere Bühne ist für einen öffentlichen Raum als jetzt irgendwie dörfliche Öffentlichkeit oder wie wir das jetzt sehen werden, wo ich sehr gespannt bin, wie diese Sachen eben im digitalen Raum funktionieren. So viel eine winzige kleine Rekapitulation des Vormittags und wir starten jetzt in das nächste Panel.
Genau, wir starten ins nächste Panel. Wir haben gesehen mit dem letzten Vortrag des urbanen Raumpanels, wie breit auch der Begriff der Intervention ist. Ich freue mich jetzt, dass wir ihn noch breiter machen können und im digitalen Raum uns anschauen, was es da für Entwicklungen gibt. Das Spektrum also dahingehend erweitern noch und auch damit erweitern, dass ich mit dem nächsten Referenten das so erweitern will, dass wir einen Juristen zu Gast haben, was nochmal eine weitere Perspektive jetzt einbringt, die wir bisher nicht hatten. Ich möchte Markus Kompa vorstellen. Er ist Medienanwalt und vor allem spezialisiert auf Internet- und Persönlichkeitsrechte. Er setzt sich intensiv mit politischen Kollektivillusionen in Verbindung mit Medienmanipulation und investigativem Journalismus auseinander. Zu seinen Mandanten zählen bekannte Watchblogger, Enthüllungsjournalisten sowie die uns allen sicherlich bekannte Whistleblower-Webseite WikiLeaks.org. Er publiziert viel auf Telepolis zu Kunst- und Urheberrecht sowie zum Presse- und Medienrecht. Außerdem beschäftigt er sich mit Strategien der Fälschung und der Kulturgeschichte des Falschspielens. Als Täuschungsexperte spielte er sich auch selber 2009 in dem politischen Theaterstück Der Zauberlehrling der renommierten Gruppe Rimini-Protokoll, von der wir auch schon ein paar Mal was gehört haben in verschiedenen anderen Vorträgen. Welcher Zusammenhang vielleicht zwischen Täuschung und dem Internet als potenziellem Medium der Gegenöffentlichkeit besteht und ob oder wie uns alternative Projekte der Kommunikation und Wissensvermittlung im Netz vielleicht täuschen, wird uns der Referent im folgenden Vortrag mit dem Titel Kollektivillusion und Informationsguerilla sicherlich darlegen. Ich freue mich auf eine spannende halbe Stunde mit Ausrufezeichen und übergebe an Markus Kompa.
Im Vergleich, jetzt haben wir 15:05. Gut, vorgestellt worden bin ich. Ich bin so eine Art Experte für Manipulation, das interdisziplinär seit Kindes an bin ich Fanat in Zauberkunst und bin ich erwachsen geworden, außer meinem juristischen Examen vielleicht. Ich vertrete hauptsächlich, oder ich fange anders. Na gut, jetzt hat er. Ich muss es abkürzen. Ja, also ich habe diverse Interventionen gemacht und ich werde jetzt gleich darüber sprechen, über meine Intervention, meinen Kleinkrieg, muss man sagen, gegen die Finanzindustrie. Das kombiniert mit meinem speziellen Verhältnis zum Landgericht Hamburg und der Meinungsfreiheit in diesem Land. Und das Thema Wikipedia werde ich ausklammern, WikiLeaks werde ich streifen. Und ich werde am Schluss noch, wenn Zeit ist, über meine Zusammenarbeit mit Rimini-Protokoll reden. Ich nehme an, das wird die meisten von Ihnen eher interessieren. Ja, also, zunächst einmal, wir alle denken, dass wir Bescheid wissen, dass wir überhaupt irgendwas wissen. Tatsächlich wissen wir gar nichts. Wir haben jetzt eben etwas gegessen. Wussten Sie, woraus die Nahrungsmittel gemacht waren? Wussten Sie, womit das Schwein gefüttert wurde, das uns diesen Schinken gegeben hat? Und selbst der, der es gefüttert hat, weiß nicht, ob es gen manipuliert ist. Wir wissen nichts. Wenn wir da zur Tankstelle gehen, da sind lauter Zeitschriften, die wir da kaufen können, da sind lauter Bilder. Keines dieser Bilder ist echt. Es gibt im öffentlichen Raum keine Bilder, die nicht irgendwie gefotoshoppt oder irgendwie idealisiert sind. Wir können kratzen, wo wir wollen. Wir leben in Illusionen. Und ich bin nun mal ein Mensch, der einfach eine Spur neugieriger ist. Und ein Thema, das eben mich am meisten fasziniert, was jetzt gar nicht erwähnt wurde, seit 2003 beschäftige ich mich intensiv mit politischen Täuschungen, mit der Welt der Geheimdienste. Ich habe einige hundert Bücher zu diesem Thema und publiziere auch sporadisch bei telepolis.de im Heise Verlag. Das ist eine politische Internetzeitschrift. Und das sind so die Themen, die mich interessieren. Das Thema Geheimdienst lässt sich nicht trennen vom Thema Medien, denn die Medien sind ja die Leute, die uns eben die Realität vermitteln wollen. Ist natürlich ein Witz, denn Medien bringen uns nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus der Realität. Dieser Ausschnitt ist typischerweise selektiv, manipulativ, er ist im Kontext, das Wichtige wird weggelassen. Ich persönlich habe mich in den letzten Jahren sehr viel mit Journalismus beschäftigt, habe halt Kontakte zu Enthüllungsjournalisten und so weiter und habe von dem deutschen Medienbetrieb eine sehr schlechte Meinung, die ursprünglich eine andere war. Ein Freund von mir würde jetzt an dieser Stelle das Wort Medienbordell erwähnen, wobei er sich dann im nächsten Atemzug schon wieder entschuldigt, weil er sagt, ein Puff ist im Vergleich zu unserer Medienlandschaft eine hochmoralische Anstalt. Genug Kassandra gewettert, kommen wir jetzt zu meinem ersten großen Kleinkrieg, meinem Privatkrieg gegen die Finanzindustrie. Ich nehme an, die meisten von Ihnen haben, wenn ich zu schnell rede, müssen Sie intervenieren, ja? Die meisten von Ihnen haben vermutlich eine Altersversicherung oder machen sich Gedanken darüber, wie sie im Alter finanziell über die Runden kommen. Und ich würde mal schätzen, 70% von Ihnen haben etwas, wo irgendwie das Wort Lebensversicherung drinsteht. Liege ich da richtig? Oder Rentenversicherung? Sie sind schweigsam, aber Datenschutz akzeptiere ich. Jetzt habe ich eine schlechte Nachricht, man hat sie reingelegt. Es ist das dümmste Mittel überhaupt der Altersversicherung, ist eine Lebensversicherung. Tut mir leid, warum haben Sie geglaubt, dass eine Lebensversicherung was Sinnvolles sei? Weil Sie vielleicht auch glauben, dass Vitamin C gut gegen Erkältung ist. Ist nicht nachgewiesen. Also letzteres ist nicht nachgewiesen und erstes ist unwahrscheinlich. Und ich habe diesen ganzen Finanzkram auch nie durchschaut. Ich habe auch nicht wirklich davon eine Ahnung. Aber irgendwann hat mir mal jemand aus der Branche die Augen geöffnet. Und dann war ich furchtbar sauer über den Mensch, der mich seinerzeit beraten hat. Die Deutschen glauben, dass Lebensversicherung nicht etwa eine Risikoabdeckung sei, sondern eine Vermögensanlage und dass es in irgendeiner Weise sinnvoll wäre. Es ist sinnvoll für die Hinterbliebenen vielleicht, aber für den der Einzeit nicht. Und dann habe ich meine Verträge prüfen lassen und habe festgestellt, dass an diesen Verträgen genau einer verdient, nämlich die Versicherung verdient natürlich und diese Firma, die einen berät. Es gibt also Firmen, die meistens drei Buchstaben haben und die ziehen übers Land und auch an Akademiker wenden die sich ganz gerne und sagen, sie sind neutraler Berater und sie beraten auch nur und sie wollen auch nur ihr Bestes, nämlich ihr Geld. Und es gibt schlicht und ergreifend keine provisionsbasierte Beratung, die fair ist. Sie werden überall über den Tisch gezogen, auch in ihrer Bank. Und ich habe mich damit eben auseinandergesetzt und habe dann also mit der Firma, also ich war erstmal sauer auf die Firma, die Firma hat aber dann irgendwann aufgehört, auf meine Briefe zu antworten, obwohl die höflich waren. Und dann habe ich irgendwann nach einem Jahr meinen Frust mal runtergeschrieben und habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass eine Firma ihre Marke nicht pflegt. Eine Marke ist das Wertvollste, was eine Firma hat. Und dann gucke ich jetzt mal, was 10 Finger und eine Computertastatur machen können. Und habe eine Seite gemacht namens finanzparasiten.de. Die haben wir hier schon. Und da habe ich eben so meinen
meine Geschichte so ein bisschen.
Und da habe ich dann eben in einem in epischer Breite unter dem Begriff die supergute Vermögensanlage so meine Geschichte erzählt, und zwar in einer Sache mit ein bisschen satirischen Unterton. Das heißt also, die Leute müssen halt lachen. Es ist also wie ein Theaterstück aufgemacht. Das hier sind dann die einzelnen Untertitel. Da können Sie dann überall gucken, wie man systematisch reingelegt wird. Als ich das gemacht habe, habe ich die ganzen Untiefen dieser Branche noch gar nicht gekannt. Diese Seite war für mich erstmal ein Experiment, insofern künstlerisch, dass ich sie einfach ins Internet gestellt habe und niemandem was davon gesagt habe. Ich wollte wissen, was passiert, wenn so eine Seite einfach da rumliegt. Es passierte erstmal nichts. So nach 8 Monaten habe ich dann die Geduld verloren und habe mal irgendwo einen Hinweis fallen lassen. Ich wollte wissen, was passiert. Und das ist dann auch gleich explodiert. Irgendjemand hat es gefunden, hat es in einem Internetforum eingestellt, das nannte sich Wall Street Online. Und dort haben eben die ganzen ehemaligen Handelsvertreter dieser Firma auf die Firma gewettet. Und dieses Forum wurde auch intensiv von der Firmenkommunikation überwacht. Es dauerte also keine 24 Stunden, als dann plötzlich ein Fax ankam von einem freundlichen Hamburger Anwalt. Der hat versucht, mich einzuschüchtern. Nun muss ich sagen, dass, warte, gehen wir auf Impressum. Ich habe ja sowas direkt provoziert und habe auch gleich eine Einschüchterung hier gemacht. Sie können hier also lesen, Ihre Abmahnung senden Sie bitte ausschließlich dann, und Finanzparasiten.de ist aufgeschlossen für kostenlose PR-Chancen, Ihre Abmahnung und so weiter. So gleich mal richtig frech gezeigt, Jungs, legt euch nicht mehr an. Die Firma hat es nicht verstanden und hat mich halt doch abgemahnt, und dann habe ich gesagt, okay, ich kann einige Äußerungen entschärfen, aber ich unterzeichne keine Erklärung, und das Geld, was ihr wollt, kriegt ihr auch nicht. Und für jeden Einschüchterungsversuch erweitere ich mein Angebot an Informationen. Das hat die Firma nicht verstanden, und der Mensch, der das also verbockt hat, der arbeitet da nicht mehr. Es hat sich in diesem Moment ein Kleinkick entwickelt ohne Ende. Ich habe also in diesem Forum eine Menge Zeug fallen lassen. Ich habe teilweise eben auch die Prozesstricks, die man dann gegen mich eingesetzt hat, die mir auch damals neu waren, habe ich da eben auch offengelegt. Und dann ist eben dieses Forum ständig von der Firma, mit der ich Stress hatte, zensiert worden. Das habe ich mir dann auch irgendwann nicht bieten lassen. Habe gesagt, okay, ich muss euer Forum nicht aufwerten, aber ich kann ja einfach einen Blog aufmachen. Und dann könnt ihr mal versuchen, mich zu zensieren. Das haben wir dann auch gemacht. Einer Satz inhaltlich, auch wieder mit übelsten Prozesstricks. Und dann gab es noch eben die Sache, ich habe das Blog, da habe ich die Abkürzung der Firma genannt, blog.de. Markenrechtlich ist es zulässig, weil ich nicht zu werblichen Zwecken handle, sondern zu kritischen. Aber es gibt ein Unternehmenspersönlichkeitsrecht, zumindest glaubt man das in Hamburg. Und Sie muss sich vorstellen, eine juristische Person hat Persönlichkeitsrechte. Eine Firma hat eine Ehre. Und deshalb hat man dann in einer sehr umstrittenen Entscheidung, also unter Juristen sehr umstritten, Entscheidung dann plötzlich gesagt, nee, darfst du nicht. Das Ganze passiert immer im einstweiligen Rechtsschutz. Das heißt, man kriegt also plötzlich eine Verfügung im Briefkasten ohne Warnung, und da wird man also vorher nicht gehört. Und da kann man sich nicht zeitnah gegen wehren. Und man kriegt nicht nur einen Maulkorb, man muss ihn auch bezahlen. Mich hat also mein Privatkrieg gegen diese Firma damals im krassesten Fall 10.000 Euro in den 10.000 Euro gekostet. Aber der Firma ist das natürlich nicht bekommen. Es gibt den Streisand-Effekt. Also Barbara Streisand hat mal versucht, Bilder von ihrem Strand, Pratstrand aus dem Internet zensieren zu lassen. Daraufhin sind diese Bilder im Internet, ist geflutet worden mit diesen Bildern. Und seither spricht man vom Streisand-Effekt. Das heißt, immer wenn man was verbieten lassen will, geht es nach hinten los. Und das war in diesem Fall hatte ich einen Verbündeten, der nannte sich Google. Wenn man da nämlich nach der Firma suchte, landete man sofort auf meinem Eintrag bei finanzparasiten.de. Je nach Tagesform war ich sogar in Position 1. Mein einziger Konkurrent war der Wikipedia-Eintrag zu der Firma. War aber nicht weiter schlimm, denn den habe ich auch unter meiner Kontrolle gebracht. Dann ist es noch so gewesen, dass eben viele, oder eigentlich jeder, der was über die Firma zu sagen hatte, ist mal bei mir aufgetaucht, unter anderem ein Whistleblower, der mal 2002 aufgedeckt hat, dass der Aktienkurs manipuliert war. Und daraufhin ist der Aktienkurs um 95% eingebrochen. Da sind innerhalb weniger Tage 8 Milliarden Euro an Aktieninvestment einfach verbrannt. 8 Milliarden ist durchaus eine Hausnummer, und dann war der Mann plötzlich in meinem Team. Und da war ich, wie gesagt, 10 Finger, eine Computertastatur, ein bisschen Bosheit. Ich habe also intensiv auch Humor als Waffe eingesetzt. Ich habe, insbesondere habe ich, das Unternehmen sitzt in Wiesloch, und dann habe ich halt ein bisschen bananenhaft von den Wieslöchern gesprochen. Und der Begriff Wieswöcher hat eine eigene Namen geführt. Also inzwischen wurde dann irgendwann der Innendienst von der Firma, die wurden nur noch die Wieswöcher genannt. Und dieses Blog wurde mir sehr, diese Domain war mir verboten worden und die Rechtsstreit ging ins Geld, also habe ich dieses Ding zugemacht. Und 3 Tage später, irgendwo in den USA, ist dann ein anonymes Watchblog, das auch diesen Firmennamen hatte, aufgetaucht und die haben dann sich also mit den Deutschen solidarisiert und so ganz schlimm, was hier in Deutschland ist und haben dann eben anonym gegen diese Firma geschossen und die Firma konnte von Deutschland aus nichts machen, denn in den USA ist die Meinungsfreiheit immer ein bisschen anders gewährleistet. Und dieses Watchblog, das viele mit mir in Verbindung bringen, was ich immer abstreite, dieses Watchblog hat sich dann natürlich auch nicht mehr nach irgendwelchen Persönlichkeitsrechtsregeln halten müssen und war also sehr frei in der Art und Weise, wie es zurückgeschossen hat. Und insbesondere das Mittel der Satire wurde also bis zur Grenze ausgenutzt. Das Ding wurde dann die inoffizielle Firmenzeitung. Die Firma hat etwa 6.000 Beschäftigte. Und die haben also dieses Blog gelesen ohne Ende. Und es war eine Kantine immer Tagesgespräch. Es war ein Fernduell und es war ganz witzig jedenfalls. Für die Firma war es nicht so witzig. Die haben nämlich eine Menge Geld verloren. Wir haben das mal hochgerechnet. Es ist also so, dass auf meiner Seite täglich 500 Leute gewesen sind auf finanzparasiten.de. Das ist eine Seite, die ja nicht verändert wird, vielleicht einmal im Jahr wird die aktualisiert. Und mit 500 verlorene Kunden sind eine Menge Geld. Und insbesondere, wenn Sie in einem Unternehmen neu anfangen wollen, das Erste, was Sie machen, Sie googeln diese Firma. Und dann, wenn Sie auf der Seite waren, dann haben Sie keine Lust mehr da anzufangen, kann ich Ihnen garantieren. Oder Sie sind Beratungsassistent. Es gab also wirklich einen langen, teilweise hässlichen Kleinkrieg, der dann irgendwann gab es in der Firma halt Veränderungen und dann hat man dann irgendwann angefangen auf Augenhöhe zu reden und dann hat man eben gesagt, okay, eine Firma muss Kritik aushalten, komm, mach was du willst, sag was du willst, wir hören aber jetzt vor Gericht auf uns zu streiten, denn diese Prozesse, die haben mich richtig bekannt gemacht. Und als ich sagen durfte über die Firma, was ich sagen wollte, da habe ich irgendwie keine Lust mehr gehabt. Ja, gut. Also dieser Kleinkrieg, der auch für mich sehr belastend war, weil er auch über einige Jahre ging, weil er ans Geld ging und vor allen Dingen ich als Medienjurist lasse mir doch ungern was verbieten, wenn ich der Meinung bin, dass ich das sagen darf. Das Problem ist, es gibt das Landgericht Hamburg und das Gericht Hamburg urteilt anders als der Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht. Also ich sage, Karlsruhe, da gilt anderes Recht als in Hamburg, jedenfalls im Presse- und Äußerungsrecht. Wir haben ein sehr liberales Meinungsäußerungsrecht. Wenn Sie die Kommentare sehen, ist sehr viel erlaubt, allerdings erst in Karlsruhe. Sie müssen aber vorher an Hamburg vorbei und Sie können mit gewissen Tricks in Hamburg jeden Rechtsstreit anhängig machen, mit dem Presserecht oder nahezu jedem. Und das heißt, also dieses Gericht Hamburg, das dem ist völlig egal, was in Karlsruhe passiert, die machen, was sie wollen, aus irgendwelchen Gründen, die jetzt zu kompliziert wären. Und im Landgericht Hamburg gibt es einen Herrn, der ebenfalls bloggt. Das ist Rolf Schädeke. Rolf Schädeke war damals in der DDR schon unbequem. Obwohl er in einer prominenten kommunistischen Familie groß geworden war, hatte er Probleme mit der Staatssicherheit, obwohl seine Familie sogar mit Markus Wolf befreundet war. Er hat privat einige Bücher verliehen, darunter Archipel Gulag von Solzhenitsyn. Und daraufhin ist er in den Stasi-Knast gegangen, war dabei auch widerspenstig und nach 11 Monaten hat man ihn dann ausgetauscht. Dann hat er im Westen irgendwann sich negativ über seinen Anwalt geäußert. Daraufhin gab es eine einstweilige Verfügung. Er hat gesagt, wieso, wir haben hier Meinungsfreiheit, kann er nicht sein und hat diese Verfügung nicht beachtet. Daraufhin gab es einen Spruch, er soll jetzt 5.000 Euro oder so zahlen oder eine Woche in den Knast gehen. Und ich sage, nein, Knast, das kenne ich schon von der Stasi, dann gehe ich mal in den Knast. Obwohl der Mann also vermögend ist, ist der sehenden Auges in den Knast gegangen, hat darüber geschrieben und seit 4 Jahren sitzt der Kerl jetzt jeden Freitag in der Hamburger Pressekammer und schreibt da die Urteile mit. Und immer wenn was verboten wird, schreibt er verboten wurde, Doppelpunkt. Und das heißt, also Sie können im Internet jetzt immer nachlesen, was die Leute verboten haben wollen. In Hamburg wird viel verboten, die Industrie ist sehr sensibel, die Waffenindustrie möchte ungern schlecht über sich lesen, die Ernährungsindustrie, alle möglichen, irgendwelche Stars und vor allem Politiker sind manchmal sehr, sehr sensibel und das findet alles in Hamburg statt. Und dieser Kerl, dieser Opa, der neutralisiert die alle. Ich habe über den dann auch mal geschrieben, er selber konnte sich nicht so gut ausdrücken, weil er eigentlich von Hause aus Russisch spricht und mit der deutschen Sprache nicht ganz perfekt ist. und nicht so den Stil drauf hatte. Und dann habe ich ihm mal Telepolis vorgestellt. Der Artikel heißt Der Gerichtsreporter und die Kammer des Schreckens. Seither heißt in Hamburg diese Pressekammer Kammer des Schreckens. Also, da gab es dann mal einen Fokusartikel, der hat genauso geheißen. Und es gab dann etliche andere Zeitungsartikel, die in einem Artikel erstaunlich ähnlich waren. Und seither ist der Typ eben etabliert und seither genießt er Respekt in der Geschichte. Und auch mich hat man in Hamburg seinerzeit bei meinen ersten Auftritten vor 4 Jahren dort wie ein Schuljunge behandelt. Und seit ich eben mich wehre und auch Humor einsetze, hat man Probleme, mit dem Umgehen zu begehen. Denn Humor ist eine Waffe, gegen die kann man sich sehr schwer wehren. Dieser Presserichter, mit dem wir da unser Problem haben, ich zeige mal die Seite. Das ist dieser Richter und das ist die Seite Brusilismus.de, die ein bisschen chaotisch sind, ist. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Naja, jedenfalls der hat irgendwann mal ein Interview verboten. Also in einer Zeitung war ein Interview und der Interviewpartner sagt etwas, was nicht ganz richtig war, weil er sich irgendwo auch geirrt hat. Und dann hat man das gesamte Interview verboten, also dieser Richter dort hat es getan. Und dann habe ich darüber eine Satire gemacht und habe einfach satirisch diesen Richter interviewt. Und das war richtig böse. Sie können die Veröffentlichung, die ich so gemacht habe, die ganzen Artikel, die können Sie auf meiner Homepage finden, kanzleikompa.de. Und seit dem Interview ist also auch so eine Art Respekt da, weil man einfach weiß, man kann mich vielleicht mit irgendwelchen CTPO-Tricks oder so austricksen, aber da muss man auch damit leben, dass ich darüber schreibe. Und mein Blog ist jetzt, ich habe auch einen Blog zum Medienrecht und auch das ist jetzt inzwischen, hat jetzt ein Verbreitungsgrad, wo ich dann auch eben sage, okay, wenn mir ein Anwalt irgendwie dumm kommt, muss er damit rechnen, dass das nicht irgendwie diskret im Gerichtssaal bleibt. Intervention in einer Weise, die für einen Anwalt ungewöhnlich ist. Wir Anwälte haben einen eher strengen Kodex. Wir tragen normalerweise konservative Kleidung und Krawatte und sowas und sind zurückhaltend. Ich bin da eher krawallig drauf, weil ich halt ganz gerne mal interveniere. Ja, ich sollte kurz über WikiLeaks sprechen, Sie haben das abgesprochen. Es gibt eine Seite, die... Also zunächst mal, aufgrund meiner Auftritte am Landgericht Hamburg habe ich viele Krawallblogger kennengelernt, so wie Herrn Schelke und eben auch noch andere, denen also auch verboten wird, es sind Geheimdienstkritiker, die nicht alles sagen dürfen, es sind viele Industriekritiker, Blogs, die politisch sind. Und da wird also verboten, was das Zeug hält. Und das ist halt meine Klientel geworden. Also es ist unglaublich, was alles in diesem Land verboten wird. Und es trifft natürlich die Schwächsten. Man kann also in diesem Land wirklich nur seine Meinung sagen, wenn man gut Geld hat. Ich habe da momentan einen sehr beschämenden Fall, in dem ehemalige Drogenkranke über ihren Therapeuten was schreiben. Und es ist unglaublich, was da verboten wird. Brecher hat sowas lösen. Aber gut, kann ich aus Zeitgründen nicht darauf eingehen. Auf WikiLeaks möchte ich noch kurz eingehen. Das ist eine Seite, die eben sich auch gegen Zensur wendet. WikiLeaks.org ist ein Projekt, das es seit 3 Jahren gibt in der Hacker-Szene. Das sind also Hacker, das sind ja wahrscheinlich alle ein Begriff. Und das sind Leute, die gesagt haben, die Menschheit wird künstlich dumm gehalten. Wir wissen nichts über unsere Geschichte, aber Geschichte ist das einzige Handbuch, das die Menschheit hat, um Fortschritt zu haben. Geschichte wird erst seit wenigen Jahrhunderten überhaupt aufgeschrieben und auch da natürlich hauptsächlich von den Mächtigen, kontrolliert von Kirche, Monarchen und etc. Und auch in Deutschland ist ja die Zensur erst seit 1945 aufgehoben, aber wenn Sie mich fragen, ob wir eine freie Presse haben, kann ich Ihnen eine lange Antwort geben. WikiLeaks veröffentlicht Dokumente, also keine Meinungen oder so, sondern die veröffentlichen Dokumente, die irgendwo zensiert werden. Zum Beispiel die Toll-Collect-Verträge, wir dürfen also nicht wissen, also wie wir, der Steuerzahler, wir zahlen diese Toll-Collect-Geschichte, wir dürfen aber die Verträge nicht kennen. Und als sie dann auf WikiLeaks auftauchten, dann konnte man auch sehen, warum die geheim gehalten werden sollen. Die Lobby, die hat nun mal überall ihre Finger im Spiel, die Unternehmen haben ja teilweise sogar Schreibtische in Ministerien. Und deshalb ist eben WikiLeaks ein Riesensegen für die Menschheit. Sie haben wahrscheinlich alle diese Afghanistan-Leaks mitbekommen und jetzt kürzlich den Irak-Leak. Und das sind eben Leute, die eben sagen, okay, es kann Gründe geben, etwas nicht zu veröffentlichen, aber wir sind der Meinung, die besten Gründe sprechen dafür, dass wir es tun. Und diese Seite ist eben auch guerillamäßig organisiert, dass die eben ihre Server weltweit so verteilt hat, dass es erstens zu viele Server gibt, um diese Seite lahmzulegen. Und zweitens wenn halt irgendwo etwas verboten ist, in irgendeinem Land, zum Beispiel in Deutschland, was verboten ist, dann sind da nur Leute außerhalb dieses, außerhalb von Deutschland beteiligt. Dann kann also jeder sagen, tja. Ne? Und diese Seite war also konservativ organisiert. Man kannte bis vor kurzem nur zwei Personen davon. Einer ist Julian Assange, der im Moment sehr in Kritik steht. Ein anderer, der deutsche Sprecher, war Daniel Domscheit-Berg, der ausgeschieden ist, sowie inzwischen der Großteil dieses Projekts. Da gab es halt aufgrund einiger struktureller Geburtsfehler und persönlicher Animositäten einige Probleme. Das heißt, diese Seite hat möglicherweise wenig Zukunft. Es wird aber absehbar viele WikiLeaks geben, also viele Whistleblower-Seiten, um eben dieses Whistleblowing nach vorne zu bringen. Wie ich finde, eines der spannendsten Projekte, dieses, die es so im journalistischen und medialen Bereich gibt. Also ich habe großen Respekt vor den Jungs. Ja, dann haben wir jetzt noch einige Zeit, um über Rimini-Protokoll zu sprechen. Ich habe es schon erwähnt, ich habe ein Faible für Geheimdienste und insbesondere die Geschichte des Kalten Kriegs, die eben nicht geschrieben wurde. Die Geschichte des Kalten Kriegs. Und da gibt es viele wirklich tolle Stories, über die aber einfach, die ich gerne lesen würde, aber es schreibt sie keiner, also muss ich selber machen. Und das habe ich einmal getan, und zwar, es gibt eine Story, bei der verstehe ich wirklich nicht, warum das niemals ein großes Medienthema war. Im Jahr 1983 wäre beinahe der Dritte Weltkrieg losgegangen, und zwar ohne, dass der Westen das auch nur im Ansatz gemerkt hätte. Man muss dazu wissen, dass damals Reagan wieder das Rad der Geschichte zurückgedreht hat. Er hatte also diese Kriegsrhetorik, Evil Empire und so ein Blödsinn, und es gäbe keine Koexistenz auf Dauer. Und hat dieses SDI-Programm hochgefahren. Das hat in Russland zu großer Nervosität geführt, denn dort kannte man einen Plan namens PSYOP-62 ist das Ding. Und zwar, es gab also damals unterrechte Militärs Anfang der 60er Jahre, die einen ernsthaften Plan hatten, einen Überraschungsschlag gegen die UdSSR zu machen, und wollten da also alles atomar zerbomben. Mit dem Argument, noch haben die nicht genug Gegenschlagskapazität, jetzt haben wir die Möglichkeit, sie einfach einmal zu vernichten und China gleich mit. Das kannten die Russen, und sie hatten auch noch den Schock des Überfalls von Hitler auf Russland, der auch für die Überraschung kam, und deshalb nahm man das sehr, sehr ernst. Und dann gab es in 1983 das Herbstmanöver, und das wurde mit größerem politischen Gewicht als sonst durchgeführt. Es waren also die Staatschefs zum Teil da, und es war halt alles größer, größer, größer. Und das KGB hat also ganz klar gesagt, das ist jetzt eine getarnte Vorbereitung für den Dritten Weltkrieg. Der Westen hat von dieser Nervosität der Russen überhaupt nichts mitgekriegt. Die Russen haben, oder der Warschauer Pakt, um genau zu sein, die haben also sämtliche mobilen Abschussrampen in die Wälder gefahren und in Stellung gebracht. Selbst das haben die westlichen Geheimdienste, wie auch das meiste auch, nicht mitgekriegt. Und dann gab es eben während dieses Herbstmanövers einen unglaublich riskanten Vorfall. Und zwar, der Computer der Satellitennavigation hat nacheinander 5 Raketenstarts angezeigt. Diese Satelliten waren die neueste Generation. Das System arbeitete bisher fehlerfrei, und es gab einfach keine Erklärung dafür, wieso das eine Fehlfunktion sein könnte.
In den USA, die Raketenstarts.
Die Raketenstarts in den USA, also die Silos sind alle bekannt und werden von oben aus der Luft überwacht, also von diesen Satelliten. Da gibt es 2 Stufen, einmal wird mit Infrarot geguckt, optisch, denn man sieht halt die Flammen, wenn die Raketen starten, sind sie am hellsten. Und dann 20 Minuten später gibt es dann die Radarüberwachung. Und da gab es plötzlich hintereinander 5 Starts von diesen Raketen. Und da war ein Mann namens Stanislav Petrov, der also in dieser Nacht das Kommando führte. Der hat auch die Computer konstruiert. Und der konnte sich auch nicht erklären, wie seine Fehlfunktion sein konnte. Also das System hatte 2 Backups. Also es gab zwei spiegelbildliche Anlagen, die haben eben alle das Gleiche gesehen. Und jetzt war eben seine Entscheidung, rufe ich jetzt den obersten Sowjet an, denn die hatten vielleicht eine Dreiviertelstunde Zeit, um einen Gegenschlag einzuleiten. Und jetzt hat er sich entschieden, rufe ich jetzt den Chef an, geht das jetzt weiter und weckt damit den Hühnerstall und setzt damit vielleicht eine Panik in Gang, die manchmal in den Griff kriegt, oder lasse ich es bleiben. Und er hat gesagt, 5 Raketen, das kann es nicht gewesen sein. das kann nicht der dritte Weltkrieg sein. Und hat gesagt, alle hinsetzen, Klappe halten, mach deinen Job. Und dann nach 20 Minuten stellt sich heraus, die Leute vom Radar haben nichts gesehen. Und der Vorfall ist dann erst einmal zum Staatsgeheimnis erklärt worden. Und die Amerikaner hatten keine Ahnung, was los war. Die haben das dann ein halbes Jahr von einem Überläufer erfahren und sind natürlich aus allen Wolken gefallen. Und dann hat auch der Reagan seine Rhetorik ein bisschen runtergefahren. Dieser Vorfall, der ist jetzt dann doch irgendwann mal in die Medien gekommen, aber diese gesamte Krise, diese Nervosität der Russen, die ist medial in Deutschland noch nie gezeigt worden. Es gibt einen BBC-Film, können Sie im Internet runterladen, The Brink of a War. Und da kann ich Ihnen nur empfehlen, ist ein fantastischer Film, aber so Guido Knopp zeigt solche Filme nicht, denn die Bösen sind nun mal die Russen. Und sehr gut. Jedenfalls vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, hat die Gruppe Rimini-Protokoll ein politisches Theaterstück machen wollen. Das hat den Arbeitstitel bekommen, der Zauberlehrling. Und es wurde da Hauptprotagonistin war eine Isländerin, die im Irak eingesetzt gewesen ist als Presseoffizierin. Sie hat die isländische Armee repräsentiert mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass Island gar keine Armee hat. Die sind zwar seit Anfang an in der NATO, aber es gibt keine isländische Armee, denn die brauchen das da nicht. Aus irgendeinem Grund kommt man auch ohne aus. Und die wurde eben über Nacht zur Majorin befördert. Das war eigentlich auch eine Journalistin, eine Krisenreporterin. Und die wurde in den Irak geflogen, hatte da also die Irakis in Medienarbeit und so, auch Manipulation, wenn man so will, ausgebildet. Und musste dazu auch eine Waffenausbildung und so kurz absolvieren. Die ist also im Schnellkursus zu einer relativ hohen Soldatin befördert worden. Und so ein Major ist schon was relativ hohes. Ja, diese Frau hat also Rimini Protokoll auf die Bühne gebracht. Rimini Protokoll ist eine Theatergruppe, die eben bewusst nie mit Schauspielern arbeitet, sondern nur echte Menschen auf die Bühne stellt, weil sie eben sagen, kein Schauspieler kann diese Person sein, er kann sie immer nur spielen. Eine einzige, ja, aber die Ausnahme bestätigt die Regel, wie der Jurist zu sehen. Weißt du das, oder? Ja, Und dann hat man sich entschieden, dieses Goethe-Gedicht der Zauberlehrling irgendwie zu verwenden. Untersuchte man auch Zauberer dafür und man hatte auch einen Zauberveteran gefunden, der Zauberkönig von Berlin, Günter Klepke. Mitte 70 ist der, so ein richtiges Original. Und dann ist man auch auf mich gekommen, weil ich eben über solche Geschichten schreibe, eben über die Rian-Krise, so hieß diese Sache in 1983. Und dann hat man also zwei Wochen vor Premiere hat man gesagt, okay, wir möchten dich gerne auf der Bühne haben, kannst du dich selber spielen, in Ordnung. Und ich sollte mich auch wirklich selber spielen, ich durfte also nicht meinen Zauberanzug anziehen, sondern ich musste da authentisch auftreten. Und ich war für mich also eine lustige Situation. Und die hatten eben dann gedacht, okay, wenn sie eben nicht irgendeinen Zauberer nehmen, sondern sie nehmen einen Markus Komper, der so komische intellektuelle Interessen hat. Und dann haben sie eben tatsächlich Stanislav Petrov aus Moskau geholt. Die haben ihn dann hingeschickt, geguckt, kann man ihn auf eine Bühne stellen. Und tatsächlich konnte man machen, drei Tage vor Premiere war er da. Und dann hat Stanislav Petrov mit diesem anderen Zauberer, mit der Herr des Sigurd hier, so als Isländerin, und meiner Wenigkeit haben wir zu viel Zaubertheater gespielt. Das war sehr skurril. Also der war auch erst reserviert von den Theaterleuten oder so, was soll das hier, ich bin Ingenieur und ich bin Roter Mist und was auch immer. Ja. Und der musste auch erst ein bisschen auftauen, aber dann so nach und nach hat er also mitgemacht. Am Schluss hat er also sogar geholfen, mich aber so herrlich schweben lassen und dann hat er mir sogar dabei assistiert. Ja. Also, das ist ein Mann, vor dem ich also einen riesen Respekt habe, dem nämlich durchaus eine Rolle zuschreibe, dass es uns alle noch gibt. Der machte mir ein Zaubertheater vorstellen, das war für mich also schon sehr, sehr skurril. Ja, das war im Wesentlichen im Schnelldurchlauf das, was ich sozusagen hatte zum Thema Intervention. Es gibt tausende kleine Sachen, die unter den Begriff Intervention fallen würden. Künstlerisch hat also diese Rimini-Protokollgeschichte natürlich den meisten Wert. Ansonsten habe ich eher satirisch zugeschlagen. Das könnte man auch noch unter Kunst subsumieren, wenn man will. Das wäre im Wesentlichen das, was ich sozusagen hätte zum Thema Intervention. Gerne beantworte ich Ihre Fragen. Und ich war in der Zeit.
vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich glaube, es geht nicht nur darum, also die Frage ist, was ist eine künstlerische Intervention? Das hatten wir auch schon ein paar Mal, ne? Oder wie hängt das zusammen? Muss jede Intervention politisch sein oder künstlerisch sein? Ich glaube, wir haben jetzt so drei Arten von mögliche Arten von Intervention gehört. Einmal dieses, was Sie an Ihre eigenen, wie Sie gezeigt haben, Finanzparasiten, die zum Beispiel Webseiten gezeigt haben, die ja diese ihre persönliche Art der persönlichen Intervention gegen ja so ein juristisches System oder juristischen Kodex, wie auch gesagt wurde. Dann als zweites vielleicht die Intervention mit WikiLeaks, was kurz angeschnitten wurde, Intervention gegen die Art und Weise, wie Informationen geheim gehalten werden auch oder eben verbreitet werden. Und mit dem dritte, was jetzt womit Sie geschlossen haben, die Rimini-Protokolle als eine weitere Art Intervention, auch als Anknüpfung an das erste Panel nochmal des heutigen Tages. Ich würde gerne Fragen zulassen aus dem Publikum.
Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Es gibt ja, oder es gab ja mal diese Independence Declaration of Cyberspace. Es gab diese Idee, dass das Internet nicht zensierbar sei, dass dort jede mögliche Meinungsfreiheit möglich bleiben wird, notwendig. Und es gibt auch bei Friedrich Kittler diese Idee, dass alles, was kodiert werden kann, auch dekodiert werden kann. Also man kann im Grunde nichts wirklich sicher abschließen und abriegeln. Und trotzdem gibt es natürlich die Versuche von Staaten. Es gibt die große chinesische Mauer und es gab diese Diskussion in der BRD mit der Zensur von kinderpornografischen Seiten. Mich würde Ihre Perspektive interessieren, welche Perspektive Sie auf die Zukunft haben, wenn man WikiLeaks denken. Da würde man eben auch nochmal vielleicht sagen, es gibt diese Zensurfreiheit des Internet.
Man muss gut sein. Also man muss wirklich Hacker sein und oder solche Wege gehen, dass man eben über die USA geht oder über russische Websites, wo also nie ein Urteil vollstreckt werden wird. Also diese Debatte, die Sie angesprochen haben, die Internetsperren, also ich bin nicht ganz zufällig Berater der Piratenpartei, das nebenbei. Ich bin halt in der Unterwelt des Internets verdrahtet. Und diese Internetsperren sind also allein die Diskussion darüber ist ein Riesenskandal, denn diese Internetsperren sind völlig untauglich, man kann sie sehr einfach umgehen und sie haben auch mit dem Problem nichts zu tun, denn irgendwelche Bilder zu tauschen, das macht man nicht über HTML-Seiten, die man zensieren kann, sondern es geht über Tauschbörsen, über die Post und so weiter, das ist völlig untauglich. Es geht bei diesem Internetsperrgesetz darum, die Urheberrechtsindustrie denen Strukturen zu schaffen, mit denen die ihrer Ansprüche durchsetzen wollen. Es geht eben auch darum, zu zensieren. Es sind ja schon erste Begehrlichkeiten aufgetaucht. Also Bombenbaupläne zum Beispiel werden ganz gerne mal zensiert, was sinnlos ist, weil sich rumgesprochen hat, wie man Bomben baut. Es ist unglaublich, welche Zensurbegehrlichkeiten so Staaten haben. Ich bin kein Techniker. Ich kenne zwar die Jungs vom Chaos Computer Club und wenn ich eine Frage habe, dann wird die auch schnell beantwortet. Ich selbst kenne diese Technologien nicht so richtig. Ich bin aber sicher, dass man immer irgendwie ein Schlupfloch findet. Aber so der kleine Mann, der sich irgendwie äußern möchte, oder eben ein ehemaliger Drogenpatient, der wahrheitsgemäß über seinen Prof, seinen Therapeut etwas sagt, das aber nicht beweisen kann. Denn diese Leute haben keine Chance. Im Moment ist es sehr, sehr krass. Also einmal eben aufgrund dieses zivilrechtlichen Persönlichkeitsrechts, das also in Hamburg einfach Ausmaße erfährt, die mit der Realität nicht mehr übereinstimmen. Und ob wir jetzt wirklich dabei sind, dass der Staat wieder in einen Zensurstaat geht, ob es wieder ein Nachtwächterstaat wird, wo also, ich weiß es nicht. Also viele Dinge hätte ich nicht geglaubt vor 15 Jahren, die inzwischen eingetreten sind. Und da kann man möglicherweise gar nicht genug übertreiben. Also ich meine, Orwell wird sich umdrehen, wenn er wüsste, was wirklich los ist. Die Überwachungstechnologie, die wir heute haben, ist beängstigend. Wir alle tragen freiwillig Handys. Wissen Sie, die Anzahl der Gespräche, die Stasi abhören konnte, die war sehr überschaubar. Vor allen Dingen, man braucht Personal, diese Gespräche auszuweiten. Die automatisierte Überwachung unserer Kommunikation ist mit Faktor, ich sage jetzt einfach mal 1000, wahrscheinlich ist noch zu gering angesetzt, vor allem das Zeug wird ja gespeichert ohne Ende. Und in keinem Staat wird mehr abgehört als bei uns in Deutschland. Das kann mir also 20 Jahre nach Ende des Kalten Krieges niemand überzeugend begründen. Und ich, wie gesagt, ich kann, weiß nicht, ob ich das jetzt, ob ich Ihre Frage überhaupt noch beantworte.
Nein, nein, das war auch so meine Perspektive. Also einerseits, ich habe auch das Gefühl, dass, ich will das nicht so pessimistisch darstellen, aber das ist schon. Ja, aber ich scheue mich da mal so ein bisschen, aber das ist so die Perspektive, dass sowas wie Meinungsfreiheit im weitesten Sinne oder vielleicht sogar im engeren Sinne dann etwas wird für Eliten, also für Leute, die sich das, die einfach genügend technisches Know-how haben. Andererseits ist gar nicht so lange her, habe ich gelesen, dass wohl diese große chinesische Mauer, auf die Chinesen so stolz sind, dass die Künstler sich einen Spaß daraus machen in China, dieser Huawei sich einen Spaß daraus machen, dass jeder, der nicht doof ist, weiß, wie man da drum rumkommt. Also deswegen.
Einmal das, zum anderen wird da auch viel Desinformation betrieben, also hier wird irgendwie der Eindruck erweckt, dass in China irgendwie, dass es da keine Meinungsfreiheit gibt. Im Regelfall interessiert niemand, was wer ins Internet stellt. Also da habe ich ganz widersprüchliche Sachen gehört. Muss man gucken. Man muss immer wirklich selber da sein und sich vor Ort mit eigenen Augen ein Urteil bilden. Und ich kenne natürlich die Positionen, die mir Blogger gesagt haben, dass es in China einfach niemand interessiert. Natürlich im Ausnahmefall, genau wie auch hier, wenn sie hier Bombenbauanleitungen sind in den Städten, kriegen sie auch Besuch von der Polizei. Und vielleicht ist es auch nicht immer geschickt, in einem Land die Obrigkeit zu kritisieren, indem das nun mal nicht zum kulturellen Erbe gehört. Schwierig, sehr schwierig. Also man muss, soweit ich informiert bin, gibt es in China kein Wort für Freiheit. Aber jetzt habe ich nicht 100% überprüft, sollte ich vielleicht mal machen. Aber das Wort für Freiheit, so wie wir es verwenden, das kennen die gar nicht, sondern es hat da eher eine negative Bedeutung, das heißt sich gehen lassen, was also, also im Sinne von unordentlich. Und das ist halt eine andere Kultur und da muss man auch eben gucken, dass man nicht wirklich, dass man nicht mit zweierlei Maß misst. Weiß ich nicht.
Ja, ich bedanke mich auch nochmal für den sehr informativen Vortrag, wo Sie kurz WikiLeaks angesprochen haben und erzählt haben, dass das so ein bisschen den Bach runtergeht und aber dann auch die Perspektive aufgezeigt haben, dass da neue Seiten kommen. Mich würde interessieren Ihre Einschätzung, ob das dann nicht eher zu einer Schwächung, so eine Aufsplitterung, ob das nicht eine Schwächung ist, ob man nicht besser eine zentrale und bekannte Seite dann hätte.
Ja, es wäre meines Erachtens besser gewesen, wenn die Marke WikiLeaks erhalten geworden wäre. Das ist jetzt etabliert. Das war eine Marke, der eben die Whistleblower vertraut haben. Vertrauen aufbauen ist eine anspruchsvolle Sache. Aber trotzdem gibt es eben strukturelle Defizite, insbesondere die Person des Herrn Assange. Aber ich möchte dazu nichts sagen, weil ich da als Anwalt jetzt auch ein bisschen Schweigepflichten habe. Aber an sich ist es gesund, also Monopole sind immer ein Problem und deshalb ist es gesund, wenn es einen Wettbewerb gibt. Und es wird ja auch so gemacht, dass ja nicht irgendwie Meinungen verbreitet werden, sondern Originaldokumente, die verboten wurden. Und da ist es fast egal, wo die veröffentlicht werden. Wichtig ist nur, dass sie veröffentlicht werden. Bei WikiLeaks war das Problem, dass die sich jetzt auf diese großen Leaks konzentriert haben. Wenn die vielen kleinen Sachen, zum Beispiel Urteile des Landgerichts Hamburg und so weiter, ja, da hatte man halt keine Zeit zu. Also da habe ich jetzt keine Aktien drin, nicht, dass jetzt könnte man es vermuten aufgrund meiner Ansicht. Aber es gab halt sehr viele kleine Sachen und auch gerade die Chinesen, die sind bei WikiLeaks ein bisschen kurz gekommen. Da wollte man eigentlich vor 3 Jahren gerade denen was Gutes tun. Nur da ist dann auch nicht ganz einfach, an verbotene Dokumente ranzukommen, beziehungsweise da war dann auch im Team wohl offensichtlich nicht genug Support. Und das wird eben, wenn diese Technologien besser gemacht werden, wenn die Software besser programmiert ist, dann wird da auch mehr kommen. Also Konkurrenz belebt das Geschäft. Und da wird auch einiges passieren, so viel darf ich sagen.
Vielen Dank nochmal für den Vortrag und auch vor allem für Ihre Finanzparasitenseite. Ich bin auch geschädigter natürlich.
Bitte die Firma rausschneiden.
MP-Geschädigter, ja. Ich will noch mal ein bisschen nachfragen. Also zum einen haben Sie ja an Ihren Beispielen gezeigt, was Herr Papenburg gestern auch in seinem Vortrag erwähnt hat. Interventionen sind da halt tatsächlich ernstzunehmende Interventionen, wo es wirklich wehtut. Und zwar wehtut in systemischer Hinsicht. Und deswegen wollte ich noch mal darauf hinweisen, in dieser sonderbaren Gesellschaft, in der wir leben, gibt es ja eigentlich im Prinzip nur 3 Bereiche, in die es tatsächlich wehtut. Das ist einmal das Gewaltmonopol des Staates, das ist das Eigentumsrecht, und das dritte ist das Geld als zentrales Kommunikationsmittel in dieser sonderbaren Realität, in der wir leben. Man merkt an allen 3, Es sind hochabstrakte Gegenstände. Das heißt, wir leben ja in einer Gesellschaft, die im Unterschied zu früheren Gesellschaften extrem abstrakt geworden ist. Und das macht eben halt auch die Schwierigkeit aus, in rein künstlerischen Projekten. Iris, würde ich sagen, Sie haben völlig recht, Satire, Polemik gehört auch zum ästhetischen Bereich, aber Sie gehen darüber hinaus. Und übrigens, Polemik ist leider ja leider Gottes, auch in der Presse fast völlig weg. War früher mal ein kritisches Verfahren. Aber nochmal zurück zu diesem Punkt halt der abstrakten Vergesellschaftungsform, in der wir liegen. Das macht es natürlich auch schwierig, eben halt bei ästhetischen Operationen, die eher auf die Oberfläche zielen, tatsächlich auch an diese abstrakten Gegenstände hinzukommen. Das ist so eine Anmerkung vielleicht für den allgemeinen Bereich, über den wir halt reden. Jetzt nochmal zu dem, wie Sie angefangen haben. Es hat ja immer das Verhältnis gegeben von Geheimnis und Öffentlichkeit. Res publica, ne? Der öffentliche Bereich, auf den wir uns ja beziehen, wenn wir über Öffentlichkeit reden. Es hat aber auch da, und auch da ist ähnlich wie Machart gestern halt das bezogen hat auf die Autonomieästhetik, das 18. Jahrhundert und damit Verbürgerlichung und die Französische Revolution für uns natürlich ein zentrales Beispiel, wo halt was strukturell völlig anderes passiert und ein Begriff übrigens halt auch anders kodiert wird, nämlich der Öffentlichkeit. Wenn man sich jetzt stark macht für Meinungsfreiheit, wie sie es ja mit Recht tun, und auch gegen implizite oder auch direkte Zensur halt operieren, muss man sich aber auch klar machen, dass man da mit einem Idealismus auch etwas aufsetzen kann, wenn man nicht vorsichtig ist. Denn Öffentlichkeit war immer der Bereich, der kontrolliert war in der bürgerlichen Gesellschaft. Es gab nur halt das Ideal, man könnte auch sagen, das idealistische Bekenntnis, dass Öffentlichkeit gerade die Sphäre war, wo halt man frei diskutieren könnte. Habermas hat ja daraus in seiner Diskurs und Theorie den völlig blödsinnigen Schluss gezogen, es gäbe sowas wie einen herrschaftsfreien Diskurs. Also man sieht halt, es ist ein Ideal einer Gesellschaft, das real halt nie existiert hat. Man kann das übrigens ein schönes Beispiel neben dem Beispiel von WikiLeaks, das Sie erwähnt haben, Sie haben das vielleicht alle mitbekommen, letzte Woche ist dieser Bericht über die antisemitischen, man muss schon mehr sagen, halt die rassistischen, antisemitischen und vor allen Dingen halt die mörderischen Aktivitäten des Auswärtigen Amtes 33 bis 45 vorgestellt worden. Erscheint nächste Woche, soviel ich weiß. Da sehen Sie ja halt, wie ein Staat sich schützt, dadurch, dass er seine Archive nicht zugänglich macht. Ja. Sie kommen gar nicht dran an das Material. Ja, außer Sie haben natürlich die Whistleblower. Aber wie gesagt, ich wollte auch nochmal darauf hinweisen, dieser Bereich der Öffentlichkeit und der freien Meinung ist ja halt wirklich halt ein idealistisches Phänomen, allein schon im Meinungsbegriff. Sie dürfen hier Ihre freie Meinung nur äußern, solange sie konsequenzlos ist. Sobald sie Konsequenzen hat, wird sehr viel schärfer. Es geht ins Geld oder an Ihre eigene persönliche Identität.
Weitere Fragen oder Anmerkungen?
Nur noch eine Ergänzung, ich würde es ganz gerne noch ein bisschen verschärfen. Das Recht ist keine Kategorie, auf das man sich halt idealerweise bei einer Intervention berufen sollte. Man kann es strategisch nutzen, so wie Sie das machen. Das Recht ist die Fähre der Herrscher, darüber muss man sich klar machen.
Oder der guten Anwälte.
Ich dachte ja, wenn Sie strategisch damit umgehen, aber es ist keine Sphäre, auf die man sich mit wirklich kritischem Sinne berufen sollte.
Ja, Recht ist subjektiv. Ja, die Dame?
Genau, die Dame sagt, obwohl sie es ein bisschen schade findet, jetzt zu sowas Modellhaftem zurückzukehren, dass mir ganz gut gefallen hat, ihre Anmerkung, dass plötzlich, wo sie die Freiheit bekommen hatten, alles zu sagen gegen die benannte Firma, sie plötzlich keine Lust mehr dazu verspürt haben.
Und muss ich relativieren. Also die Seite finanzparasiten.de ist immer noch da, es ist die ganze Kritik drin, es sind vielleicht einige Schärfen, habe ich mal rausgenommen, weil wenn man miteinander redet oder so, dann ist es eine Frage der Höflichkeit. Und, was halt aufgehört war, dass wirklich jeden Tag ein neuer Blog-Eintrag war und irgendwas, und da ständig auch Leute persönlich angegriffen wurden, was ja auch stilistisch nicht unbedingt niveauvoll ist, das hat aufgehört. Also dieses Watchblog von den Amerikanern, die mich da so unterstützt haben, selbstlos, das hat irgendwann dann gesagt, okay, jetzt haben Besseres zu tun, wir müssen jetzt irgendwie den Staat Amerika vorwärts bringen. Und
keine Ahnung. Also, mir ging es da auch gar nicht um die Details, ja, sozusagen, sondern um den Moment, den Sie, glaube ich, da richtig aufgedeckt haben im Zusammenhang mit eben diesem Interventionsmodell, dass das eine Form ist, die sich tatsächlich gegen eine Bewegung richtet oder inter etwas rein muss, aber angewiesen ist auf diese Gegenbewegung und auf den Stoff, in den sie interveniert. Und also zumindest heute hatten wir diesen Punkt noch nicht so deutlich, dass eine Intervention allein keinen Sinn ergibt, sozusagen. Also das eine nicht ohne das andere, so um jetzt nochmal auf diese beiden Wörter zurückzukommen. Und das, genau, ich will Ihnen ja jetzt nicht vorwerfen, dass Sie brav geworden sind oder so, sondern nur fand ich das ganz schön, diesen Satz, dass plötzlich, als diese ganz starke eine Bewegung aufgehört hat, auch die Stärke der anderen Bewegung aufgehört und gut, dass sich das gegenseitig so beeinflusst.
Ja, die Geschichte ist noch ein bisschen länger, da habe ich etwas abgekürzt. Und, aber ich möchte noch kurz zwei Sachen, die ich vorhin unterschlagen habe, nachtragen. Also diese amerikanische Domain, gegen die gab es auch Stress, und zwar hat die Firma bei der World International Property Organization eine Klage angestrengt. Man wollte also auch diese Domain weghaben. Und da haben dann die Amerikaner ein riesen Geschrei angefangen, von wegen, also dieses amerikanische Watchdog und deren Fürsprecher, alles anonym, und von wegen, die Meinungsfreiheit ist gefährdet, ganz, ganz schlimm. Und dann gab es ein Verfahren, das halt von drei ehrenamtlichen Richtern gemacht wurde, die von drei verschiedenen Kontinenten stammten. Und das Verfahren haben dann diese unbekannten Amerikaner gewonnen. Das heißt, da hat sich die Firma nochmal blamiert. Und beim Wikipedia-Eintrag zu dieser Firma, da gab es halt einen riesen Edit War und den habe ich also persönlich geführt mit offenem Visier, mit meinem Standing, mit meinem Namen dafür gestanden und bin eben immer höflich geblieben, während eben diese Flamer das halt nicht so geschafft haben. Und dort habe ich es durchgesetzt, dass eben der Artikel in der Struktur, wie ich den haben wollte, und mit den Informationen auch erhalten blieb. Aber diese Edit War hat also bei Wikipedia damals den Rekord erzielt. Es war der längste Edit War, der bis dahin stattgefunden hat. Und als dann wenige Monate später eine Technologie entwickelt wurde, nämlich der Wiki-Scanner, konnte man also sehen, dass diese Edit Warrior von Firmencomputern dieser Firma gehandelt hatten. Das hat mir dann einen Artikel bei Spiegel Online eingebracht, unter anderem. Und die Reaktion ist definitiv da, der Streisand-Effekt, der funktioniert. Und ich habe also mit diesem Streisand-Effekt jetzt öfters mal gespielt. Und umgekehrt gibt es auch manche Leute, die von mir eben Abmahnungen wünschen oder Interventionen wünschen. Und ich sage, Jungs, versucht es lieber auf dem kommunikativen Wege, denn so funktioniert nun mal Internet. Gut, wie gesagt, die Geschichte ist noch ein bisschen lang und ich kann auch leider nicht über alles sprechen, was es da so gab. Ja, der Herr?
Ich glaube, vielleicht...
Ja, einer noch, oder...
Wir haben das Ruder aus der Hand genommen. Okay, eine Frage noch und
Vielen Dank. Ich wollte noch einmal auf die WikiLeaks-Geschichte und fragen, also Sie hatten sich jetzt doch sehr, sehr positiv, quasi uneingeschränkt positiv geäußert. So hatte ich es zumindest verstanden. Gleichzeitig frage ich mich, also ich finde, das ist ja eine enorm spannende Geschichte. Es hat auch immer so dieses Verruchte, das Leaken, und ist ja dadurch irgendwie auch schon ein Stück weit sympathisch. Gleichzeitig bleiben mir aber ja doch sehr viele Fragen offen, nämlich wer leakt da eigentlich und welches Interesse hat vielleicht derjenige, der die Dokumente weitergibt, dann gleichzeitig so ein sehr völlig ungebrochener Wahrheitsbegriff. Sie hatten vorhin in Bezug auf die Mainstream-Medien gesagt, die können immer nur eine Seite der Geschichte zeigen. Auch die freien Dokumente zeigen ja meist nur eine bestimmte Perspektive. Noch dazu kommt, dass ja gerade bei den jüngsten Veröffentlichungen, die sich immer wieder gerade an die Mainstream-Medien gewendet haben, mit dem Argument, dass anders die Materialflut gar nicht zu bewältigen ist, dass dazu dann ja auch wieder kommt, dass eigentlich 90% der Bevölkerung wahrscheinlich noch nie auf der WikiLeaks.org-Seite waren und die Dokumente nicht gesehen haben, sondern eigentlich das Ganze aus dem Spiegel lesen. Und vielleicht als, dann eben die Frage, dass ja auch die Frage darüber, was wird geleakt und wer entscheidet, was geleakt wird, ist auch, also meine, die Frage zielt einfach darauf hin, kann man das sich wirklich so einfach machen, dass man sagt, wir brauchen die unbedingt und die sind toll, oder muss man das nicht per se sehr differenziert und vorsichtig betrachten, weil man vieles sehr intransparent ist?
Da gab es da habe ich schon viele Diskussionen mit dem Daniel geführt, Daniel Lumscheidberg, und es ist natürlich ein Problem, es ist auch ein Problem, der, ob man jetzt eine Agenda hat oder nicht. Es wurde auch bei diesem Hubschrauberangriff, den die da per Video gezeigt haben, wurde das auch WikiLeaks vorgeworfen. Das haben wir auch teilweise eben kommentiert. Und aber nur wenn die Presse ihren Job nicht macht, dann muss es halt jemand anders machen. Es sind Probleme da, aber es wird halt bei WikiLeaks im Zweifel veröffentlicht. Und dieses Problem, dass eigentlich keine Redaktion erwünscht ist, sondern dass die Dokumente für sich sprechen wollen, wird immer eins bleiben. Also bisher ist nicht nachgewiesen, dass die Veröffentlichungen zu einem Tod eines Menschenleben geführt haben, was ja immer wieder von Amerikanern vom Pentagon gesagt wird. Das sind schlicht und ergreifend Luftargumente. Die Leute, die also Tote hat es gegeben, und zwar aufgrund der US-Armee. Und deshalb sind ja oft die Relationen manchmal wirklich dramatisch verschoben. Es ist ein Problem, wenn WikiLeaks wäre jetzt auch ein sehr langes Thema. Es wäre auch ein eigenes Panel wahrscheinlich. Deshalb werden wir das jetzt hier von der abkürzen müssen.
Genau. Ja, vielen Dank nochmal. Wir können auch in die Panel.